Guten Abend, herzlich willkommen zum Bericht aus Berlin. Sie sind jung, wütend und entschieden. Zigtausende Schüler streiken seit Wochen freitags dafür, dass die Regierung beim Klimaschutz nicht nur redet, sondern handelt. Sie haben sich beinahe blitzartig politisiert, getrieben von wissenschaftlichen Erkenntnissen, dass nur noch wenige Jahre bleiben, um das Schlimmste zu verhindern. Die Fridays for Future Kids lassen etablierte Parteien alt aussehen, aber auch andere Massenproteste, wie die gegen Uploadfilter im Internet oder den Mietenwahnsinn in Großstädten, haben die Regierung kalt erwischt. Es bewegt sich was, zumindest auf der Straße. Christine Becker.
Er macht auch Spaß, dieser Protest, selbst wenn das Anliegen ernst ist. Seit Wochen sind Schüler und Studenten immer wieder freitags auf der Straße für den Klimaschutz. Pauline Demken ist seit Januar dabei. Die 16-jährige Berlinerin und ihre Mitstreiter erwarten, dass die Politiker, die Erwachsenen, endlich handeln.
Wir wollen ja, dass sie was ändern. Wir wollen ja, dass sie nicht mehr so viel Auto fahren. Dann würden sie auch keinen Sprit verbrauchen, der dann teurer wird. Also man muss aus seiner Komfortzone rauskommen. Aber natürlich ist es nicht schön und unangenehm, aber was soll man machen? Wir haben keine andere Wahl mehr.
Die Politik unter Druck setzen. Für die Umwelt. Gegen Uploadfilter im Internet. Oder gegen hohe Mieten. Es wird viel protestiert in diesen Tagen. Auch gegen Parteien und Institutionen. Das Vertrauen in diese, sagen Experten wie die Protestforscherin Sabrina Zajak, nehme seit Jahren ab.
Dieses Gefühl, es wird nicht genug gehandelt, das ist, glaube ich, doch recht präsent. Und Demonstrationen sind ein Faktor oder ein Versuch, das wieder zu pushen, voranzubringen. Ja? Und man sieht ja auch, viele Forderungen sind ja gar nicht so weitreichend. Da geht es ja nur sozusagen um vereinbarte Ziele überhaupt umzusetzen.
Doch welchen Effekt haben Protestbewegungen, ob von links oder von rechts? Die Aufmärsche von Pegida und Co. haben den politischen Diskurs verschoben, extreme Positionen in die Parlamente gebracht.
Die AfD konnte von den Protesten von Pegida profitieren, weil eben auch in dem Fall Pegida das Themen aufgreift, jetzt in dem Fall rechte Themen, der Themen der Exklusion, der Überfremdung, der Fremdenfeindlichkeit, also viele Themen aufgegriffen hat und mobilisiert hat, das heißt also in die Öffentlichkeit getrieben hat.
Der Druck der Straße kommt aus verschiedenen Richtungen und die Parteien versuchen zu reagieren, mitzumischen, zu profitieren. Etwa in Stuttgart. Dort demonstrieren Menschen gegen die Dieselfahrverbote. Bislang wollten sie Politiker mit ihren Parteiplakaten hier nicht dabei haben. Die sind deshalb nebenan. FDP und CDU mit einer eigenen Demo. Sie versuchen, an den Protest anzuschließen. Es ist auch Wahlkampfzeit.
Früher in meiner Jugend war ich auch sehr häufig auf der Straße, demonstriert gegen die Kernkraft, für besseren Unterricht und andere Dinge mehr. Ich finde es toll, dass Menschen auf die Art und Weise sich am politischen Prozess beteiligen.
Auch für die Klimademos der Schüler gibt es inzwischen Applaus aus der großen Politik.
Wir können unsere Klimaschutzziele nur dann erreichen, wenn wir auch Rückhalt in der Gesellschaft haben. Und deshalb begrüße ich es sehr, dass junge Menschen, Schülerinnen und Schüler demonstrieren und uns sozusagen mahnen, schnell etwas für den Klimaschutz zu tun.
Vereinnahmung oder ernst gemeintes Umdenken? Die Angesprochenen beobachten die Politiker jedenfalls ganz genau.
Es ist zwar schön, dass sie da das immerhin nicht schlecht finden, was wir hier tun, aber das ist ja nicht das, was wir damit erreichen wollen. Wir wollen ja kein Lob haben oder hören, ach toll, dass ihr euch einsetzt, sondern wir wollen, dass sie sich auch dafür einsetzen und dass was passiert.
Ja, und in Saarbrücken begrüße ich jetzt den saarländischen Ministerpräsidenten Tobias Hans von der CDU. Herr Hans, Sie sind der jüngste Ministerpräsident Deutschlands. Was sagen Sie diesen Jugendlichen denn? Was versprechen Sie ihnen konkret? Denn die wollen ja nicht gelobt werden, die wollen, dass sich was ändert.
Zunächst mal sage ich, es ist völlig richtig, einfach sich hinstellen, freundlich das Ganze zur Kenntnis nehmen und sagen, weiter so, das kann nicht reichen. Genauso wenig kann es aber der richtige Weg sein, sozusagen die Demonstranten als Nicht-Profis hinzustellen und zu sagen, das überlassen wir jetzt mal den Experten. So eine Aussage, die kann tatsächlich nur aus dem politischen Berlin kommen. Wichtig ist, dass wir es schaffen, als Politik auch die Zukunft im Auge zu behalten. Also nicht nur einfache Maßnahmen wie Dieselfahrverbote, die dann dazu führen, dass wir vielleicht für das Jetzt eine Lösung haben, sondern eben auch in die Zukunft schauen und sehen, wie können wir Klimaschutz, CO2-Einsparungen so gestalten, dass das auch ein paar Jahre länger trägt. Das ist Aufgabe der Politik.
Herr
und da müssen wir im Jetzt ran.
Ja, und jetzt, nämlich an diesem Wochenende, hat Thüringens CDU-Chef Mike Moring gefordert, die Junge Union solle gemeinsam mit Fridays for Future gemeinsame Sache machen. Ist das der verzweifelte Versuch, auf einen Zug noch aufzuspringen?
Es geht nicht darum, dass die Politik es schafft, auf einen Zug aufzuspringen. Es geht darum, dass wir es schaffen, zu beweisen, dass wir das Thema ernst nehmen. Und deswegen müssen wir weg von den Debatten über die Schulpflicht. Wir müssen weg von den Debatten, die einfach nur in Frage stellen, was die jungen Menschen machen, oder ihnen jubelnd hinterherzulaufen. Worum es geht, ist, junge Menschen auch zu beteiligen. Worum es aber auch geht, ist, dass die politisch Verantwortlichen jetzt sich zusammensetzen und dann auch darüber nachdenken, wie müssen wir Umweltpolitik in Zukunft gestalten. Und da habe ich auch einen Appell an meine eigene Partei. Ich glaube, die CDU als letzte verbliebene Volkspartei ist am ehesten in der Lage, auch einen echten Ausgleich zu schaffen zwischen den Interessen des Umweltschutzes, aber auch den berechtigten Interessen der Industrie, wo es um Arbeitsplätze geht. Man darf das eine nicht gegen das andere ausspielen.
Machen wir es mal konkret. Herr Profalla will, genau wie die Jugendlichen von Fridays for Future, eine konsequente CO2-Bepreisung. Und er sagt, das sei auch nicht zum Nachteil vom Standort Deutschland. Würden Sie das genauso unterschreiben?
Also natürlich muss man, gerade wir als Union und auch als Bundesregierung, mit der Industrie im Gespräch bleiben, weil ich fest daran glaube, wenn wir Arbeitsplätze in der Industrie von heute auf morgen sozusagen nach China, nach Asien oder nach USA verlagern, dann tun wir unserer Umwelt keinen Gefallen, denn dort werden letztendlich Standards eingehalten, die weit unter denen liegen, die wir haben. Deswegen müssen wir es hinkriegen, mit der Industrie zusammen CO2-Einsparungen zu diskutieren. Und dazu zählt für mich vor allem auch, dass wir auf Forschung setzen, dass wir auf wissenschaftliche Erkenntnisse setzen, dass wir von Industriebetrieben, auch in der Automobilindustrie, erwarten, dass sie sich an die Spitze der Bewegung setzen, dabei moderne Antriebskonzepte zu entwickeln. Ja. Und da sage ich auch ganz deutlich, muss das diskriminierungsfrei passieren. Von heute auf morgen, so wie es die Grünen fordern, in die Elektromobilität einzusteigen zu 100%, das führt nicht dazu, dass wir an die Spitze kommen.
Okay.
Das sorgt nur dafür, dass die Arbeitsplätze ebenfalls nach China gehen und dann wiederum
da
über eine Technologie geredet wird, die auch CO2 verbraucht.
Herr Hans, aber kommen wir noch mal auf das, was ja das Leitthema ist, nämlich die neuen Demonstrationen. Diese jungen Demonstranten, die sind sehr ungeduldig und auch leicht zu frustrieren. Politische Mühlen aber, die mahlen langsam. Ist der Druck der Straße eine Chance, Lösungen zu beschleunigen, oder könnte das sehr schnell in weitere Polarisierung oder Politikverdrossenheit umschlagen?
Also ich freue mich darüber, dass jetzt auch mal außerhalb von Wahlkampfzeiten politisch polarisiert wird und dass auch Menschen auf die Straße gehen. Ich komme aus einem Bundesland mit 1 Million Einwohnern. Da ist es normal, dass man auch mit den Menschen in Kontakt tritt, dass man eben aus der Käseglocke Parlament und Regierung mal rausgeht. Und das ist das, was wir bundesweit jetzt auch anstreben müssen. Wir müssen den Dialog suchen.
Und
da, glaube ich, können wir diese jungen Menschen abholen.
Ja. Gibt es aber die gute und die schlechte Straße? Gibt es auch Gefahren, die Sie da sehen, wenn man zu sehr auf die Straße hört?
Natürlich muss Politik sich auch Zeit nehmen können, zwischen Wahlen auch unpopuläre Maßnahmen umzusetzen. Aber im Grunde ist der Druck, der von der Straße im Moment kommt, uns ja auch Ansporn zugleich, auf andere Interessensgruppen zuzugehen und zu zeigen, hier gibt es auch andere öffentliche Meinungen und die müssen wir eben auch berücksichtigen. Ich habe kürzlich eine Townhall abgehalten hier im Saarland. Da waren Leute, die bei Fridays for Future organisiert waren. Es waren aber auch Bürger da, die sich gegen die Windkraft echauffiert haben. Und dann ist es wichtig, dass man zeigen kann, hier muss es einen gesellschaftlichen Konsens geben. Und den zu finden, das traue ich am ehesten der Union zu im Moment.
Gut, viele Jugendliche vielleicht auch bald wieder. Es scheint ja ein Umdenken da zu geben. Herzlichen Dank für diese Einschätzungen. Danke nach Saarbrücken. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Unser nächstes Thema dürfte der Verteidigungsministerin inzwischen schlaflose Nächte bereiten. Lange galt die Gorch-Fock als Stolz der Marine. Heute ist das Segelschulschiff zum Symbol für die Missstände im Beschaffungswesen der Bundeswehr allgemein geworden. Explodierende Kosten, mangelnde Kontrolle und eine unwissende Ministerin. In dieser Woche wurde bekannt, dass Ursula von der Leyen von engen Vertrauten wichtige Informationen vorenthalten wurden. Marie von Marlinkreuth und Christoph Preußel über einen Kurs ins Desaster.
Weiß ist das Schild, das wir lieben.
Die Liebe zur Botschafterin auf den Meeren, möglicherweise, so manche Spekulation in Berlin, hat der ein oder andere im Verteidigungsministerium die betagte Gorch Fock ein bisschen zu sehr lieb. Szenenwechsel. Seit Ende 2015 läuft die Sanierung. Ministerin von der Leyen informierte sich Anfang des Jahres über die Misere. Seit dieser Woche stehen neue Vorwürfe im Raum. Ein ehemaliger Abteilungsleiter hat Bedenken von Mitarbeitern zur Sanierung nicht weitergeleitet. Der Ministerin wurden nicht alle Optionen und Alternativen aufgezeigt. Steckt dahinter systemisches Versagen? Der Bundesrechnungshof beklagt Missmanagement. Eine umfassende Kostenanalyse habe es zu Beginn der Arbeiten nicht gegeben. Nicht bei der Gorch Fock, aber auch nicht beim Marineaufklärungsflugzeug Orion.
In der Tat haben wir es hier mit vielen Fällen zu tun. Die genannten Projekte sind keine Einzelfälle. Hier geht es um systemische Probleme.
Wir handeln, betont von der Leyen auch in dieser Woche. Das Ministerium richtet eine Abteilung für Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen ein. Verantwortlichkeiten werden neu geordnet. Personelle Konsequenzen bislang keine. Kritik an der Unternehmenskultur bleibt. Seit 2017 haben 800 Personen, vom Hauptmann bis zum General, Verbesserungsvorschläge zur inneren Führung erarbeitet. Ein internes Papier, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, zeigt grundlegende Organisationsmängel. Militärische Vorgesetzte können ihrer Verantwortung für die Einsatzbereitschaft ihrer Kräfte nur eingeschränkt gerecht werden. Es besteht eine Unwucht zwischen Zentralisierung und Entscheidungsverantwortung vor Ort. Folge: Verantwortungsdiffusion. Ein abschließender Bericht soll Mitte des Jahres vorliegen. Es müssten endlich die Ursachen behoben werden, heißt es aus der Bundeswehr.
Nehme ich jetzt mal das Bild der Gorch Fock. Da gab es ja sehr viele Entscheider, die aber alle nicht wirklich fürs Ergebnis verantwortlich waren. Das müsste verändert werden. Das ist Kern des Projekts Innenführung heute. Das betrifft die Beschaffung wie Truppenführung im Allgemeinen.
Der Wehrbeauftragte des Bundestages kennt die Sorgen und Nöte der Soldatinnen und Soldaten aus zahlreichen Gesprächen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, Kommandeure, Chefs und Spieße müssen für das Ganze Verantwortung übernehmen dürfen. Sie wollen das, sie können das, aber sie dürfen es nicht. Nicht in Personalfragen, nicht in Ausrüstungsfragen, nicht in Infrastrukturfragen.
Alles sei zentralisiert. Nicht die Marine verantwortet die Instandsetzung der Gorch Fock, sondern das Beschaffungsamt in Koblenz. Der verteidigungspolitische Sprecher der Union meint, von der Leyen habe gute Maßnahmen ergriffen, betont aber auch:
Wichtig ist, dass Entscheidungsprozesse schneller ablaufen, damit die Soldatinnen und Soldaten auch schneller das notwendige Gerät bekommen. In der Bundeswehr gibt es die Auftragstaktik, das heißt, die Verantwortung muss dort wahrgenommen werden, wo Handlungsnotwendigkeiten entstehen.
Zurzeit ist unklar, ob die Gorch Fock jemals wieder in See stechen wird. Viele in der Bundeswehr verlangen auf jeden Fall einen grundsätzlicheren Kurswechsel.
Und genau über den spreche ich jetzt mit Tobias Lindner, dem sicherheitspolitischen Sprecher von Bündnis 90 Die Grünen und Obmann im Verteidigungsausschuss. Willkommen, Herr Lindner.
Guten Abend.
Sie haben gesagt, die Sanierung der Gorch Fock sei ein Selbstbedienungsladen zu Lasten der Steuerzahler. Wer hat da versagt?
Naja, da haben eine ganze Menge an Menschen versagt. Das ist ja auch im Beitrag rausgekommen. Es ist völlig unklar, wer quasi für die Nutzung der Gorch Fock verantwortlich ist. Da haben wir das Beschaffungsamt in Koblenz, da haben wir ein Marinearsenal in Wilhelmshaven, da haben wir die Marine. Und jeder zeigt da in dieser ganzen Affäre auf den anderen. Und am Ende herrscht da so eine Politik, wir wollen das Schiff behalten, ist ein nationales Symbol, koste es, was es wolle. Aber wenn man so rangeht, dann bedienen sich natürlich auch Firmen dran.
Ja, und zahlen tun die Steuerzahler, also wir alle. Wir haben es aber auch gehört. Die Ministerin hat zweimal über die Gorch Fock entscheiden müssen. Und jedes Mal war ihr der Stand der Dinge vorenthalten worden, war sie getäuscht worden. Und zwar von Menschen aus ihrem engen Umfeld. Der eine ist jetzt ihr Staatssekretär. Sie hat auch gesagt, sie vertraut ihm noch immer. Der andere ist nach Brüssel weggelobt und bekommt jetzt den vierten Stern. Wie können Sie sich das erklären?
Also das bleibt das Betriebsgeheimnis der Ministerin, woher sie jetzt die Sicherheit nimmt, in Zukunft nicht mehr getäuscht zu werden. Wenn drei Abteilungsleiter wirklich zweimal Vorlagen so überarbeiten, man könnte auch sagen fälschen, dass die Ministerin in die Richtung getrieben wird, die Gorch Fock fertig zu sanieren, dann ist es schon ein handfester Skandal. Aber die nächste Stufe ist, dass Frau von der Leyen sagt, naja, Fehler passieren, schwamm drüber. Dem einfachen Soldaten oder der einfachen Soldatin, die vor Ort bei der Truppe für Dienstvergehen dann irgendwie Konsequenzen spüren muss, die bekommt es natürlich nicht in den Kopf rein, dass Abteilungsleiter dann noch zum Staatssekretär oder zum Vier-Sterne-General befördert werden.
Aber noch mal kurz, es heißt ja auch, vielleicht hat Frau von der Leyen Angst, dass diese beiden Männer, die ja noch nicht im U-Ausschuss ausgesagt hatten, möglicherweise noch mehr unangenehme Details äußern könnten. Können Sie sich das vorstellen?
Also natürlich sind wir alle sehr gespannt, was General Bühler vor dem Untersuchungsausschuss aussagen wird. Aber eine Ministerin, die Angst hat, die ist nicht gut beraten. Also Frau von der Leyen muss sich natürlich immer überlegen, habe ich die Kraft, habe ich das Rückgrat, dieses Amt zu führen, auch unangenehme Entscheidungen zu treffen, auch bei Gegenwind, oder habe ich sie nicht?
Eine ganz wichtige Sache ist dieses interne Dokument. Wir haben es gerade im Beitrag gesehen, was von Verantwortungsdiffusion spricht. Also irgendwie übersetze ich, dass keiner will wirklich Verantwortung übernehmen. Dafür trägt doch die Ministerin die Verantwortung, oder?
Also Ursula von der Leyen zeigt ja gerne auf ihre Amtsvorgänger, wenn irgendwas ist. Aber sie ist jetzt im 6. Jahr im Amt. Sie hätte schon längst was ändern können. Und natürlich sind Prozesse eingeführt worden, die langwierig, die bürokratisch sind. Wichtig ist, dass man dort Entscheidungen trifft, wo die Verantwortung liegt, wo auch die Kompetenz liegt. Ich höre oft bei Truppenbesuchen, dass sich Kommandeure darüber beschweren, dass sie zu wenig Verantwortung, nicht dass sie zu viel Verantwortung haben.
Also nochmal, wenn man dieses Papier ernst nimmt, gibt es da innerhalb der Bundeswehr an vielen Stellen Menschen, die sagen, wir wollen Verantwortung übernehmen, aber wir dürfen gar nicht, wir können gar nicht.
Genau, das ist der Eindruck, den ich auch habe von Truppenbesuchen, dass Verantwortung dann irgendwo weit weg liegt. Und wenn sie weit weg liegt, dann hat man eben diese Diffusion, die angesprochen wird. Und das führt natürlich auch dazu, dass nicht schnell gehandelt werden kann.
Herr Lindner, Sie sind ja auch im Untersuchungsausschuss. Hat die Ministerin den Laden noch im Griff, sage ich so flapsig, oder ist es eigentlich der Bundeswehr fast egal, wer der Minister ist?
Also ich habe den Eindruck, sie hat ihren Laden schon längst nicht mehr im Griff. Das sieht man ja bei der Gorch Fock, wo sich viele fragen, wenn es nicht gelingt, so ein einfaches Schiff zu sanieren, wie soll man milliardenschwere Rüstungsprogramme dann verantwortungsbewusst managen können? Und im Untersuchungsausschuss sehen wir Woche für Woche nicht nur, was passiert ist, sondern auch, wie schleppend das Ministerium aufgeklärt hat, wie schlecht da die Mechanismen waren. Ist ja immer eine Frage, ob ein Fehler geschieht. Und die andere Frage ist, wenn ein Fehler geschieht, gibt es dann Verantwortlichkeiten, werden Konsequenzen rausgezogen? Das ist alles nur sehr halbherzig.
Ganz kurz, weil wir zum Ende kommen. Wird es die Gorch Fock als Schiff noch mal geben oder ist sie jetzt schon ein Museumsschiff?
Also meine Prognose ist, dass wir eher eine neue Gorch Fock haben werden, eine Gorch Fock 3. Das ist ja schon die Gorch Fock 2. Und ich glaube, es ist nicht wirtschaftlich, jetzt noch dem vielen Geld, das ausgegeben wurde, noch weiteres Geld hinterherzuwerfen.
Dann hat man aber ein paar Monate kein Schiff.
Das mag sein, aber wir haben jetzt schon 3 Jahre Verzögerung. Es wird jetzt schon übergangsweise ein anderes Schiff gemietet oder auf andere Lösungen ausgewichen. Mir ist es wichtig, dass wir wirtschaftlich und vernünftig mit dem Geld der Steuerzahler umgehen.
Gut, Herr Lindner, danke für diese Einschätzung. Denn das war's schon wieder vom Bericht aus Berlin. Mehr zur Gorch Fock zeigt jetzt gleich auch die Tagesschau. Kommenden Sonntag ist Ostern, deshalb gibt's da keinen Bericht aus Berlin. Der nächste kommt erst am 28.04. und dann mit Oliver Köhr. Danke für Ihr Interesse. Machen Sie es gut.